Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Diesmal sprechen mein Kollege Arne Wielander und ich über den Krieg und den Kalten Krieg, wie in Serien wie Tschernobyl. Wie auch immer gilt, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Spotify, Deezer und iTunes, natürlich auch auf unserer Homepage rollingstone.de, wo ein Player die jeweils aktuelle Folge der Freiwilligen Filmkontrolle abspielt. Ja, Arne, Tschernobyl, eine Serie, die das Reaktordrama von 1986 in der Ukraine behandelt. Wie ist dein Eindruck?
Ja, beginnen wir also mit Tschernobyl. Im zweiten Teil werden wir über The Spy sprechen, eine französische Serie, Miniserie.
Französisch
Teile.
Sogar?
Französisch. Ach, in englischer Sprache. Und geschrieben von einem israelischen Drehbuchautor und Regisseur. Ach, okay. Über den israelischen Spion Eli Cohen, einen Mossad-Agenten, der in den frühen 60er Jahren bis Mitte der 60er Jahre in Syrien eingeschleust wurde, gespielt von Sacha Baron Cohen. Also der Spion hieß Eli Cohen, Sacha Baron Cohen spielt ihn. Keine Komödienrolle, sondern es ist ein sehr bitterer, manchmal auch kitschiger Thriller in 6 Teilen. Aber zunächst Tschernobyl, auch eine Miniserie, die seit einer Weile bei Amazon Prime erhältlich ist. Kostet auch jede Folge 2,99, glaube ich.
Und wenn man nicht bei Prime ist, meinst du?
Auch wenn man bei Prime angemeldet ist, kostet 2,99, die ganze Serie, glaube ich, 12,95, ne, die 6 Teile, jeweils eine Stunde.
Sollte eigentlich im Schulunterricht laufen.
Wird es irgendwann. Ja. Aber es war, glaube ich, es ist eine HBO-Serie, die bei Sky Atlantic im Frühjahr, glaube ich, begonnen hatte, bis zum Frühsommer, und die jetzt bei Amazon Prime erhältlich ist, wo ich sie jetzt gefunden habe. Also es sind 6 einstündige Episoden, geschrieben von Craig Mazin, englischer Autor. Ist mehr oder weniger eine englisch-amerikanische Produktion, merkwürdigerweise mit vielen englischen Darstellern. Jared Harris, der aus Mad Men bekannt ist, der einen Wissenschaftler spielt, einen fiktiven Wissenschaftler, der beauftragt wurde mit der Untersuchung des Falles, was in dem Fall auch bedeutete, dass er alle Maßnahmen, die nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl notwendig waren, instrumentiert hat.
Fandst du es nicht irritierend, dass fast ausschließlich nicht russische Schauspieler mit russischen Namen dort standen? Mir war das erstmals aufgefallen, in der Verfilmung, die Stieg Larsson-Verfilmung von David Fincher, in der Leute wie Daniel Craig auf einmal mit schwedischen Lindström-Namen aufgetreten sind.
Ja. Ja, das, wenn man es weiß, und man weiß es naturgemäß, denkt man am Anfang darüber nach, später dann nicht mehr. In Tschernobyl, Stellan Skarsgård ist der russische Apparatschik, der sich immer mehr sozusagen zum Guten wandelt. Also die Apparatschik-Haftigkeit lässt stark nach.
Wird fast zum Buddy-Movie.
Ja, das kann man sagen. Also die beiden, die Antagonisten am Anfang sind, Jared Harris, der Wissenschaftler, der sofort erkannt hat, dass die Strahlenbelastung viel, viel höher ist, als behauptet wird, und der die entsprechenden Maßnahmen ergreifen will. Also der auch erkannt hat, dass das, was da nach dem angeblichen Brand, man hat es zunächst nur für einen Brand gehalten und nicht für die Kernschmelze, die dann daraus wurde, und es lag qualmendes Graphit herum. Und nur nach der Beschreibung der Menschen am Atomkraftwerk hat dieser Wissenschaftler erkannt, dass es sich um Graphit handeln muss, was bedeutet, dass die Kernschmelze eingesetzt hat, oder anders gesagt, dass der Kern freigelegt war. Was aber eigentlich nicht sein kann bei einem solchen Reaktor. Und das ist das Rätsel. Es kommt eine erfundene russische Wissenschaftlerin hinzu, eine Atomphysikerin.
Die soll so eine Art Sammelbecken gewesen sind für verschiedene Wissenschaftler, die das Ding aufdecken wollten. Eine fiktive Figur, die sozusagen das Konglomerat all derjenigen ist, die Intrige aufdecken wollen.
Ja, und vor allem der weiblichen Wissenschaft, der Wissenschaftlerin, sozusagen des weiblichen Personals im Kommunismus der UdSSR. Weil es eine solche Identifikationsfigur offenbar nicht gab als eine Gestalt, hat man Emily Watson verpflichtet als Schauspielerin nebenbei. Emily Watson und Stellan Skarsgård haben ja in Lars von Trier's Breaking the Waves zusammengespielt und sind das Liebespaar und sie agieren hier nicht unmittelbar zusammen, aber sind in derselben Serie. Und es ist sozusagen die russische Anmutung dieser Figuren durch die Frisuren der 80er Jahre, durch die Kleidung, durch auch das grünliche Filmmaterial, also es sind so grün, manchmal ist es ausgeblichen, sind verwaschene Farben, aber vor allem hat alles eine Grünstichigkeit, die gesamte Einrichtung. Es sind die Kulissen, vor allem Innenräume, nachgestellt und natürlich sieht man auch den Reaktor, den aber wahrscheinlich komplett am Computer nachgestellt. Mhm. Man sieht die Arbeiter, die ein Tunnel zum Kerngraben mussten, ein Himmelfahrtskommando, genauso wie es ein Himmelfahrtskommando war für die Löschfahrzeuge und für die ersten Aufräumdienste. Das war dann nach der Beratung mit den Wissenschaftlern, musste jedem klar sein, unter anderem wird gezeigt bei Konferenzen, dass auch Gorbatschow darüber informiert war, dass Tausende, Jahrzehntausende sterben würden, ja, bei den Aufräumarbeiten. Und es wurde eine Evakuierung befohlen, aber eigentlich hätte es eine Evakuierung sein müssen im Umkreis von mindestens 100 Kilometern.
Ich frage mich halt trotzdem, wie viel Fakt und Fiktion dort zugelassen wurde aus dramaturgischen Gründen. Ich glaube, es gibt wenig Serien, die nachdem die erstmals ausgestrahlt wurde, derart viele Google-Anfragen auf sich gezogen hat. Also wenn du Tschernobyl eingegeben hast bei Google News oder bei Google, wurden gleich verschiedene Sachen gesucht. Also ich erinnere da an zwei Szenen, die ich sehr beeindruckend fand. Es gibt ja einmal diesen Hubschrauber, der im Qualm über dem Reaktor abstürzt. Das ließ sich so, glaube ich, nicht verifizieren, dass das tatsächlich passiert ist. Was mich allerdings am meisten beeindruckt hat, beziehungsweise schockiert hat, ist, und das kennt man ja eigentlich nur als Horrorfilm, es gibt ja tatsächlich die verstrahlten Opfer, die Soldaten im Krankenbett und ein Mensch, der derart unmenschlich aussieht mit einem abgeschälten Gesicht, dass ich gar nicht glauben konnte, dass Menschen so aussehen. Das habe ich dann versucht zu googeln, gerade diese Soldaten, und konnte dazu nichts finden. Es gibt eigentlich relativ wenig Fotos von Strahlenopfern im Endstadium, vielleicht ist es ja auch ganz gut so, aber da weiß ich nicht, ob da nicht übertrieben wurde in der Darstellung.
Ja, das sind grauenhafte Bilder aus dem Krankenhaus, wenn Emily Watson hinter dem Plastikvorhang. Es gibt auch eine Frau eines Feuerwehrmanns, die sieht, wie ihr Mann stirbt, bei ihm sein will. Das ist binnen 3 Tagen nach dem Unglück. Das ist jemand, der am Anfang gezeigt wird, der zu dem Brand gerufen wird, der seine Frau beruhigt.
Das ist halt nicht ansteckend. Ist ja auch ein Punkt, der immer diskutiert wird. Kann Radioaktivität übertragen werden durch die Luft oder so? Ja. Das ist halt nicht ansteckend. Man kann sich halt schon, aber man kann nicht von Mensch zu Mensch sich anstecken. Ja.
Es wird da gezeigt, dass es so eine Art Quarantäne ist, so als handelt es sich um Ebola und als sei der unmittelbare Kontakt lebensgefährlich. Offenbar weiß es auch niemand so genau da. Ne? Es werden dann so Häubchen ausgehändigt, es werden Schutzkittel ausgehändigt, es wird davor gewarnt, Todkranken zu berühren. Und es sind wahrlich ergreifende, erschütternde Aufnahmen. Du hast recht, wie in einem Horrorfilm, die blutige Haut, die abgeschälte Haut, das rohe Fleisch, der schwere Atem, etwa wie beim englischen Patienten. Da hat man ja diese Brandwunden gesehen, der schwere Atem und kein menschliches Antlitz mehr. Also das gehört zu dem Schockierenden des Films. Auch dass Grubenarbeiter in unmittelbarer Nähe, also unterhalb des Reaktorkerns buddeln mussten in ungefähr 12 Metern Tiefe, um zu verhindern, dass der gesamte Boden kontaminiert wird, was eigentlich nicht zu verhindern war. Es war ja auch nach einer Woche schon so weit fortgeschritten. Wir erinnern uns, wer damals Nachrichten gehört hat, der hat, weiß, dass wochenlang gewarnt wurde vom Pilzsammeln, Pilzessen, vor dem Wind, der aus der Ukraine herüberweht.
Ja, das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe. Ich war damals 10 und uns wurde damals schon gesagt, dass wir unsere Freunde besuchen können, aber warten sollten, mit dem Fahrrad zurückzufahren, bis es nicht mehr regnet. Das heißt, man war irgendwie an seinen Ort gebunden, musste ständig auf Witterung Rücksicht nehmen und fühlte sich so ein bisschen wie nach einer atomaren Apokalypse, dass man sie eigentlich nicht mehr richtig raustrauen sollte. Das war zumindest das, was die Eltern Kindern damals versucht haben zu erklären, natürlich mit drastischen Worten und ohne zu wissen, was tatsächlich an Verstrahlung überhaupt rübergekommen ist. Ne? Ja. Es hieß immer, man soll kein Gemüse kaufen und so weiter. Adriano Celentano nämlich hat seine Tour abgesagt durch Schweden und überhaupt Skandinavien, weil das ist sozusagen das erste westliche Land war, das leidtragender war von der radioaktiven Wolke, die nach Westen rübergegangen ist.
Ja, es gab sehr vage Angaben und Spekulationen darüber, was man tun sollte, was man tun dürfte. Und es war so ein mulmiges Gefühl, eigentlich die Bestätigung dessen, was seit den späten 70er Jahren auch nach dem Film The Day After und was überhaupt kursierte an schrecklichen Vorstellungen, was passieren könnte bei einem GAU. Also der Begriff GAU, Super-GAU, war ja damals vollkommen gebräuchlich und als Schreckensszenario wurde immer verwendet, der Super-GAU, was man heute nicht mehr hört. Das war damals aber immer die Bedrohung.
Ja, oder man benutzt den Begriff GAU, ohne sich daran zu ändern, wo eigentlich diese drei Buchstaben herkommen, ne?
Vom eigentlichen Vorgang, der ja dann eingetreten war bei Tschernobyl.
Aber es ist interessant, weil Putin hat ja nach Tschernobyl, also nach der Ausschaltung des Films, gesagt, das sei ein Propagandawerk, während von Ronald Reagan ja zum Beispiel mehrfach überliefert wurde, dass er nach The Day After gesagt hat, dass er dem Regisseur von The Day After, Nicholas Meyer, eine Notiz hat zukommen lassen, der gesagt hat, sein Film sei mit dafür verantwortlich gewesen, dass der Kalte Krieg beendet wird. Also ein Film, in dem gezeigt wird, wie die halbe Welt ausgelöscht wird, UdSSR und die USA, hat in Ronald Reagan anscheinend irgendwas bewegt. Gut, ob es sich niedergeschlagen hat in Abrüstungspapieren, weiß ich jetzt so konkret nicht, aber er hat zumindest die filmische Wirkung anerkannt, nicht als Propagandamaterial.
Ja, der Tschernobyl-Film, die Miniserie ist insofern natürlich nicht vollkommen authentisch, als Figuren erfunden sind. Andererseits sieht man Michael Gorbatschow, der Michael Gorbatschow nicht sehr ähnelt, wenn auch das Brandmal, das Muttermal nachempfunden ist und ungefähr die Statur von Michael Gorbatschow getroffen ist. Dennoch ist keine Ähnlichkeit. Dadurch denkt man, nun, wenn da Gorbatschow sitzt, dann müssen ja auch die Wissenschaftler authentisch sein, müssen ja auch die generell authentisch scheinen, die da sitzen. Und es ist aber natürlich melodramatisch inszeniert, wie der zuerst unsichere Wissenschaftler, dem nicht sofort geglaubt wird, allerdings von Gorbatschow, der ihm das Wort erlaubt und dessen drastische Drohung dann dazu führen, dass überhaupt Maßnahmen ergriffen werden. In dem Prozess, er fliegt dann mit Stellan Skarsgård als Militär Attaché nach Tschernobyl in die Nähe des Reaktors. Nun ist der Kniff des Films, dass gezeigt wird, wie dieser Wissenschaftler, der Atomphysiker, 2 Jahre später verzweifelt an der Suche nach den Schuldigen, also an den Folgen des Reaktorunfalls. Er konnte nicht verhindern, dass Zehntausende verstrahlt wurden und er spricht seine Erinnerungen, den Hergang auf ein Band, das er versteckt. Mhm. Und von dieser Rückschau aus entwickelt sich das Geschehen. Man weiß also am Anfang schon das fatale Ende. Er konnte nicht helfen, auch die Wissenschaftlerin nicht, mit der er dann gemeinsam arbeitet. Es sind also sozusagen 2 gegen das System und der Stellan Skarsgård kommt dann hinzu und nimmt eigentlich auch ihre Position ein, womit es die tragischen Helden gibt. Und ich glaube, dass bei einem so unüberschaubaren Unfall von solchen Ausmaßen, dass es das Individuelle nicht mehr gibt, sondern dass Zahnräder ineinander greifen, dass es Interaktionen gibt, aber nicht die herausragende Figur, die es aber braucht für einen Film, für ein Drama.
Na, du hast ja vor allen Dingen auch das Problem, und das hat mich auch am meisten gewundert, dass die Stimme des Einzelnen, des Wissenschaftlers, von dem eigentlich alle ahnen, dass er den meisten Durchblick hat, nicht zählt. Und da sieht man auch mal, wie Paranoia greift, nämlich, dass es nicht darum geht, ein System zu retten, sondern die Weitergabe von gefährlichen Informationen zu verhindern. Die Leute sehen ja den Wald voll lauter Bäumen nicht. Sie wissen ja im Grunde genommen oder ahnen ja zumindest, dass die von Jared Harris gespielte Figur ja am ehesten als Kernphysiker verstehen kann, was da wirklich passiert. Aber es geht ja um Schadensbegrenzung in dem Sinne, dass nichts nach außen dringen darf. Und das ist eine Sache, die man zwar bei Systemen wie dem Kommunismus in der UdSSR immer vorausgesetzt hat, in Diktaturen auch mehr, von der man aber nicht geahnt hat, dass es tatsächlich so oft funktionieren würde, selbst im kleinsten Kreis, wenn nur 10 Leute am Tisch sitzen.
Ja, die Vertuschung ist das eine, und das nicht glauben wollen, das nicht wahrhaben wollen, und das andere sind die Maßnahmen, die tatsächlich zu ergreifen sind, also es ist der tatsächliche Notstand. Und es ist aber auch das unzureichende Wissen, das nicht vollkommen bekannt ist, was bedeutet das, wie bis zu welcher Tiefe ist der Boden kontaminiert? Sind die müssen alle Tiere getötet werden? So, man hatte eine Ahnung davon, dass das auf zehntausende Jahre hinaus kontaminiert bleiben wird. Aber in welchem Umkreis muss evakuiert werden? 50 Kilometer, 100 Kilometer? Es war durchaus die Rede davon, das ganze Land, sprich, dass die ganze Ukraine, dass Millionen von Menschen evakuiert werden müssen. Müssten, damit es sicher ist. Bis heute weiß man nicht, wie viele Tote, wie viele Spätfolgen es gegeben hat. Jedenfalls war alles zu langsam. Es gab eigentlich keinen Evakuierungs-, keinen Notfallplan. Man wusste vieles nicht. Es musste Sand mit Bohr herangeschafft werden, um den Reaktor zuzuschütten. Und es brauchte also zehntausende Tonnen von Sand und Bohr. Und diese wissenschaftlichen Details sind eigentlich das Interessanteste daran, während die dramatische Inszenierung naturgemäß gekünstelt wirkt in diesen Kulissen und in der Zuspitzung auf wenige Ereignisse, die natürlich nötig sind, damit man die Funktion eines Reaktors begreift und die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Also kurzum, es ist naturgemäß spannend, weil es auf etwas vollkommen Fatales hinausläuft und weil man sich vorstellt, das alles hat in der Wirklichkeit stattgefunden.
Kommen wir jetzt zur zweiten Serie, machen einen Zeitsprung aus dem Jahr 1986 bis runter auf 1961, was sich dann bis 1967 hochschrauben wird, nämlich der, wie angekündigt, Netflix-Serie The Spy, in der Sacha Baron Cohen ein Spion spielt, der sich als syrischer General, glaube ich, ausgeben muss. Ich muss ja gleich vorweg sagen, im Gegensatz zu dir habe ich die Serie noch nicht ganz geschafft und ich war ehrlich gesagt auch ein wenig abgeturnt. Ich konnte ihm oder anders gesagt, sobald er sich den Schnurrbart hat wachsen lassen, habe ich leider in Sacha Baron Cohen wieder den Borat gesehen. Ich musste sehr lachen, das habe ich dir auch schon erzählt, als er in seiner Ausbildung zu sehen ist, wir allen Ernstes eine Rocky-ähnliche Montage mit Klimmzügen absolviert. Ich habe eben die Verwandlung nicht abgenommen, aber vielleicht kannst du uns ja erzählen, welche Spuren das bei ihm hinterlassen hat oder wie seine Darstellung für dich angekommen ist.
Na, ich halte das für eine sehr glaubwürdige Darstellung, die von großem Ernst ist. Es ist wahr, natürlich, wenn man Borat gesehen hat, wenn man an diese Figur denkt, wird man zunächst befremdet sein. Man sieht den jüngeren Mann ohne Schnauzbart Ende der 50er Jahre mit seiner Frau in Israel. Ist jemand, der sozusagen ein arabischer Jude, der in Ägypten bereits gearbeitet hat, also einige Flüchtlinge nach Israel gebracht hat. Und der sich freiwillig gemeldet hat für den Mossad. Er hat sich zweimal bereits beworben und wurde nicht akzeptiert. Nun sucht ein von Noah Emmerich gespielter Mossad-Agent, der mit der Ausbildung oder mit der Akquirierung von Agenten befasst ist, einen neuen Agenten, der nach Syrien eingeschleust werden kann, namentlich auf den Golanhöhen. Da gab es immer wieder Scharmützel, schon Ende der 50er Jahre. Und es brauchte also einen Agenten, der dem israelischen Geheimdienst Informationen verschaffen konnte über die Lage in Syrien. Eine instabile Lage, da immerzu wechselnde Machthaber, Potentaten, ganz unüberschaubare Lage. Und Noah Emmerich bemüht sich also, einen Agenten zu finden und hat zunächst die Bewerbungsunterlagen von diesem Eli Cohen verworfen, findet aber niemand, kommt auf die Bewerbungsunterlagen zurück, prüft Eli Cohen und hält ihn für den Richtigen. Es gibt dann noch einen Mann, einen älteren Mann naturgemäß im Hintergrund, der das alles orchestriert, aber der Ausführende ist Noah Emmerich, so, der künftig auch ihn führen wird.
Und ja, aber wohlgemerkt muss man bei Eli Cohen auch mal sagen, anscheinend, oder es wird zumindest in der Serie nicht gezeigt, kein Mann des Militärs ist, was ja auch sonderbar ist. Normalerweise sind Mossad-Agenten, Spitzel, fingierte Überläufer und so weiter im Grunde genommen immer Soldaten gewesen. Ja. Ne? Das wird nicht ganz klar.
Er ist sozusagen ein begabter Amateur und ein Überzeugungstäter. Und er ist verheiratet, also er arbeitet in einem Kaufhaus, muss man sagen. Er ist ein Büromensch, dem seine Frau ist verheiratet, keine Kinder zunächst. Und die Frau gibt ihm immer eine Brotdose mit und er packt mittags sein Brot aus und ist ein kleiner Angestellter da. Und die Frau näht bei einer reichen, verheirateten Frau, so sie, dass man sieht, dass sie Kleinbürger sind und die Frau sehnt sich eigentlich nach diesen großen Verhältnissen. Eli Cohen mit so sozusagen arabischem Aussehen wird einmal für einen Kellner gehalten bei dieser reichen Familie, bei der die Frau als Näherin beschäftigt ist. Und da sieht man, hat man einen kleinen Eindruck von den gesellschaftlichen Verhältnissen in Israel und versteht vielleicht auch etwas vom Minderwertigkeitskomplex von Eli Cohen, der etwas für dieses Land tun will, unbedingt will.
Bist du denn eigentlich, also ich habe mich bei Cohen immer gefragt, bei seiner Rollenwahl, ich meine, er hat natürlich, als er damals Borat verkörpert hat, den Mann aus Kasachstan, den Reporter, ihn ja auch als Antisemiten dargestellt, Cohen selber ist ja Jude. Was glaubst du denn, war seine Motivation, diese Rolle zu übernehmen? Sie kann ja wahrscheinlich nicht nur daran gelegen haben, eine ernsthafte Rolle zu spielen, sondern auch darin, sich mit seiner Identität zu beschäftigen. Es liegt nahe, dass Menschen der heutigen Zeit, die verfolgt werden, halt vor allem ihre jüdische Identität auch thematisieren. Was vermutest du denn, war denn für Sacha Baron Cohen der Anlass, das zu spielen?
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein sehr ernsthaftes Motiv handelt, dass er die Geschichte an dieses patriotischen Spions anrührend fand. Und er ist auch Executive, Sacha Baron Cohen ist auch Executive Producer der Serie. Also er muss sich identifiziert haben mit dieser Rolle, nämlich der Rolle eines Mannes, der seine Identität verliert, der nicht mehr zu Hause ist, der niemals darüber sprechen darf, der seine Frau vergessen muss und es aber natürlich nicht kann. Es wird ihm gesagt, er wird zuerst in Buenos Aires in die Kreise, Auslandskreise der Syrer eingeschleust, lernt dann sehr schnell und nicht recht glaubhaft den einen General kennen, der dort in Buenos Aires sozusagen in Wartestellung ist und dem eine größere Rolle in Syrien zugetraut wird und der dann auch nach Syrien geht, wo der Spion Cohen ihn wieder trifft. Eingeführt wird er in Argentinien. Und zwar, damit es nicht so verdächtig ist. Er soll nicht unmittelbar nach Syrien einreisen, was auch schwierig ist, sondern er soll von außen kommen mit der Legende, er sei selbst sei zwar Araber, Syrer, Aber er sei noch niemals in Syrien gewesen, sondern sein Vater habe ihm von Syrien erzählt. Und deshalb wolle er jetzt seine Geschäfte, ist ein reicher Geschäftsmann im Exportgeschäft, die Geschäfte wolle er jetzt in Syrien weiterführen. Und mit dieser Legende gelangt er dann ins Land. Und kommt da also in höchste und reichste Kreise, lernt auch den Neffen eines syrischen Generals kennen, wird zu den Golanhöhen gebracht, steht also da oberhalb des am See Genezareth, oberhalb der des israelischen Territoriums, sieht auch die Labyrinthe oder die Bunkerhöhlen, also die Verteidigungsanlagen.
Wie tauscht er sich denn aus? Wie hält er eine Kommunikation mit
seinem Auftraggeber? Ja, mit einem Morsegerät. Also im Wesentlichen wird der Kontakt gehalten mit einem Morsegerät aus der Wohnung in Damaskus. Mhm. Schließlich wird ihm das Morsegerät zum Verhängnis, weil ein Übertragungswagen oder ein Spurwagen durch die Straßen fährt. Es gibt einen Sicherheitsbeamten, den schon am Anfang in Buenos Aires beobachtet hat, der ihm misstraut. Und der stellt ihm auch in Syrien weiter nach, und während sein Vorgesetzter, der General, der dann zum Machthaber wird, vollkommen vertraut und ihn schließlich zum stellvertretenden Verteidigungsminister vorschlägt. Er trägt ihm an, stellvertretender Verteidigungsminister zu sein, weil er so ein guter Freund ist. Und
ist
so,
aber nicht sehr
so
realistisch, oder?
Nein.
Ist es denn tatsächlich passiert?
Ja, aber so ungefähr, ja, so muss es wohl gewesen sein. Also es ist eine ganz und gar unwahrscheinliche Geschichte.
Also da haben die Syrer aber nicht gut aufgepasst.
Das haben sie nicht. Dieser Mann, wird als vertrauensselig geschildert. Es gibt natürlich immer wieder Momente, da man glaubt, jetzt fliegt er auf.
Naja, ich meine, wenn jemand so an die Öffentlichkeit tritt wie Sacha Baron Cohen, wie die Figur von Sacha Baron Cohen, Ila Cohen, der aufsteigt im System, muss ja, selbst wenn es damals noch kein Fernsehzeitalter gegeben hat, irgendwann die Prominenz dieser militärischen Figur mit Bild auch in Israel auch angekommen sein für potenzielle Verräter, die erkennen können, dieser Mensch, der irgendwie der auf der Leiter weiter nach oben klettert, ist ja im Grunde genommen eigentlich unser Junge.
Ja, und das ist auch die grausame Fallhöhe und am Ende der Schrecken. Es wird sozusagen zum Trost darauf hingewiesen, dass es Cohen gelang, durch das Anpflanzen und eigentlich die Spende von Tausenden von Eukalyptusbäumen auf der Anhöhe der Golanhöhen, also dort, wo die syrischen Stellungen sind, später im Sechstagekrieg Anhaltspunkte geliefert zu haben, wo diese Bunker sind, nämlich bei diesen Eukalyptusbäumen, die auf Eli Cohen zurückgehen. Das wird im Nachspann geschrieben. Das ist das bleibende Verdienst des Spions, der zwei Jahre vorher nicht mehr lebte.
Und insgesamt
diesen Spoiler.
Ach, na, den lassen wir ruhig drin. Du würdest die Serie, also insgesamt halten wir fest, empfehlen. Eine Miniserie, 8 Folgen, glaube ich.
Ja, es sind 6 Folgen und jeweils eine Stunde. Okay. Ja, ist natürlich von großer Spannung, denn wie immer bei solchen Tarnungen, Maskierungen und Scharaden bangt man um diese Figur, die nicht vollkommen sympathisch ist, aber man versteht die Not. Und es gibt viele Momente, in denen die Spannung, also der Suspense dadurch entsteht, dass man denkt, oh, jetzt wird er dazu aufgefordert, auf die Israelis, auf die Bauern und die Mädchen zu schießen. Da wird gesagt, schauen Sie durchs Zielfernrohr, warum zögern Sie? Erschießen Sie doch ein, erschießen Sie doch ein. Und man fürchtet immerzu, dass er sich verraten könnte, und natürlich wundert sich seine Frau darüber, der erzählt wird, er sei mit Möbeleinkäufen für den israelischen Staat beschäftigt, und die wird immer beruhigt, aber wundert sich natürlich darüber, weshalb sie monatelang von ihm nichts hört, und er arbeitet angeblich, er wohnt angeblich überall in der Welt in Hotels, und der eigene Bruder findet das auch noch raus, so, und das hält einen natürlich in Atem wie bei jedem Spionagefilm, und das ist sehr professionell gemacht, und am Ende ist es sehr sehr bitter ernüchternd. Also es ist kein James Bond, sondern es ist die blutige Wirklichkeit eines Agentenschicksals.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir für heute mit der Folge fertig. Tschernobyl und The Spy. Und freuen uns über eure Kommentare und Anregungen. Und dann würde ich sagen, Arne, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Bis dann. Tschüss.